Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Bildhauer und Maler Heinz Mack hat wunderbar rotierende Lichtskulpturen geschaffen, glitzernde Stelen, Flügel, Brunnen, schwere, golden, glänzende Bronzeplastiken. Gut 100 seiner Arbeiten aus Granit, Stahl und Glas, zum Teil sind es monumentale Werke, stehen im öffentlichen Raum. Am 8. März wird Heinz Mack 90 Jahre alt. Ein paar Stunden vor seinem Geburtstag habe ich ihn angerufen. Guten Abend, Herr Mack.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Ich möchte versuchen, einen Bogen zu schlagen und so gut es geht, Ihr Gesamtwerk und den Kern Ihrer Arbeit in den Blick nehmen. Sie haben ja zwei große, komplett für Ihre Bedürfnisse ausgestattete Ateliers in Mönchengladbach. Und auf Ibiza kommt es eigentlich vor, dass Sie sich gelegentlich noch mal erinnern an Ihren Beginn, Ihre Anfänge als Künstler Mitte der 50er Jahre in Düsseldorf in einem Atelier, kalt, in das es hineinregnete?
Ja, also normalerweise ist es so, dass ich nicht so gut rückwärts denken kann, auch nicht so gut seitwärts denke, sondern eigentlich immer vorwärts denke. Aber gleich viel an diese Zeit nach dem Kriege erinnere ich mich sehr deutlich. Also ich darf zum Beispiel sagen, dass ich bereits kurz vor meinem Abitur bereits an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf angenommen worden war. Das war 1950, da war ich gerade 19 Jahre alt. Und in dieser Zeit hatte ich keinerlei Kenntnisse bezogen auf die Geschichte der modernen Malerei und der modernen Skulptur. Und selbst in der Bibliothek fand ich kein Buch, das überhaupt nur die geringste Auskunft hätte geben können. Also kurz und gut, dann kam noch hinzu, dass die Akademie zum Teil ja noch zerstört war und wir also noch eingeladen wurden, Backsteine wegzuräumen. Und in der Tat waren auch die Ateliers sehr kalt in der Winterzeit. Und was ich auch noch dazu sagen muss, es herrschte wirklich insgesamt ein kultureller Friedhof, wenn ich das so nennen darf. Also außer Matari und Pankok, das waren zwei Lehrer dort, wussten die meisten Professoren noch nicht einmal, dass Miró gelebt hat. Als ich für besonderen Fleiß, darf ich das noch kurz sagen,
ja,
gleich nach dem ersten Semester einen kleinen Geldbetrag vom Direktor der Akademie überreicht bekam. Und er sagte, ich solle nie Spitze werden, denn Spitzen würden abbrechen. Naja, also was auch immer. Mit diesem kleinen Geld bin ich nach Paris gefahren. Und das war die erste Stadt meines Lebens ohne Trümmer. Und was ich dort gesehen habe in den Museen, das hat mich natürlich unwahrscheinlich fasziniert. Und umso mehr merkte ich, dass also bei uns in Deutschland dort noch wirklich ein Vakuum herrschte. Und wenn ich das auch noch mal kurz andeuten darf, nur ein Beispiel für viele andere. Ich war Staatsgast, selbst zur kommunistischen Zeit noch, in Warschau, im Zaheta-Museum, und konnte dort die staatlichen Museen besuchen mit den berühmten Renaissance-Bildern. Also Malerei von allerhöchster Qualität. Und genau in der Mitte eines Hauptsaals hing an einem Strick ein Blecheimer, halb verrostet, mit Wasser und darüber ein Lappen, Putzlumpen, der wurde regelmäßig, alle 2 Stunden wurde der in den Eimer getaucht, der so mit nass war. Das war also die Klimaanlage. Man muss sich das alles heute mal vorstellen. Das ist unglaublich. Das war also die Zeit so direkt nach dem Krieg. Und nach 3 Jahren habe ich ja die Akademie dann schon verlassen.
Und 1957 haben Sie mit Otto Piene die legendäre Künstlergruppe Zero gegründet. Später kam noch Günter Uecker dazu. Zero, das stand für den Nullpunkt, den Neuanfang. Was genau wollten Sie radikal anders angehen?
Nachdem ich also immerhin 6 Semester lang mich mit der Malerei und der Skulptur beschäftigt hatte und sehr fleißig war, entdeckte ich auf meine Weise, dass eigentlich in der Kunst schon fast alles entdeckt und kreativ erschöpft schien. Und ich beschloss, das war eine ganz wichtige Entscheidung für mich, nach einer gewissen Verzweiflung, die auch noch dazu kam, beschloss ich, alles das, was ich gelernt hatte, zu vergessen. Und dann kam der Gedanke auf, nochmal ganz von vorne anzufangen. So wie ein Pianist, der schon, was weiß ich, ein Klavierkonzert beherrscht hat, noch einmal mit einem Finger auf einer Taste beginnt. Also das war denkbar elementar und auch ganz existenziell gedacht. Und das war auch, wenn Sie so wollen, die echte Voraussetzung für die Entwicklung der Zero-Zeit. Denn wir wollten ja neue Entdeckungen machen und dazu gehörte das Licht. Das Licht war nicht nur einfach eine Voraussetzung für die Kunst, sondern wir hatten auf einmal die Idee, dass selbst das Medium Licht gestaltbar ist, so wie man auch Holz, Eisen, Marmor oder andere Materialien gestaltet. Und so wurde also Licht neben den anderen Elementen, also Feuer, Wasser und Erde, wurden ganz entscheidende Momente für unsere künstlerische Auseinandersetzung für die Zero-Zeit. Und letztlich natürlich war es die Farbe, die reine Farbe als Ausdruck von Licht, so wie ja das Licht nun auch eine Art Ausdruck von Farbe wurde.
Sie haben ja auch, Herr Mark, weite Arbeitsreisen unternommen in die Sahara und in die Arktis und dort mit Licht experimentiert. Eine meiner Lieblingsplastiken, glaube ich, ist die in der tunesischen Wüste stehenden Lichtflügel. Was hat Sie in diese extremen Gegenden gezogen? War es auch die Leere des Raumes?
Der Raum spielt natürlich für einen Bildhauer eine sehr große Rolle. Eine Skulptur ohne Raum ist keine Skulptur. Und der Raum ist auch für mich nur interessant, wenn eine Skulptur ihn sozusagen erlebbar und sichtbar macht. Also diese Wechselwirkung ist schon mal äußerst elementar. Und was man auch sagen darf, dass das Sahara-Projekt natürlich für mich eine Art Utopie war, ein Wunsch über das, was also möglich sein könnte, das durch Experimente zu prüfen. Und ich habe dann in Wüsten und auch später in der Arktis Experimente gemacht, um herauszufinden, ob meine Arbeiten quasi wie Instrumente auf das Licht reagieren und ob diese Konstruktion, die ich zu Hause präpariert hatte, ob die in der Wüste mit ihrem unendlich weiten Raum und mit ihrer unglaublich intensiven Lichtausstrahlung, ob diese Instrumente dann wirklich mit dem Licht spielen können, ob sie gegen die Wüste ankommen. Das war eine unglaublich abenteuerliche Untersuchung und hat auch sehr viel Energie und Optimismus erwartet und verlangt. Und heute weiß man, dass ich zumindest für Europa wirklich ein Pionier war für die Landart. Und das wird auch seit einiger Zeit durchaus sehr positiv in Amerika anerkannt.
Und Gott sei Dank gibt es Filme und die Kamera bzw. auch Bücher, um die vergänglichen Landschaftsskulpturen festzuhalten. Ich denke nur an den Film Telemach oder dann auch die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Thomas Höpker in der Arktis. In vielen deutschen Städten, Herr Mark, findet man Skulpturen von Ihnen. Sie haben einmal gesagt, dass Sie als Bildhauer den teils durch Kriegsschäden, aber auch durch architektonische Scheußlichkeiten verunstalteten urbanen Raum verschönern sollten, etwas gut machen sollten. Das war garantiert keine leichte Aufgabe. Gefallen Ihnen die heutigen Innenstädte?
Es ist auch ein sehr problematisches Thema und im Grunde genommen ist das, was ich mit sehr großem Optimismus damals gewagt habe und zeitweilig, also für mehr als ein Jahrzehnt, war ich wohl mit Abstand der Bildhauer in Deutschland, der sehr viele große Stadtsituationen versuchte zu verbessern, zu verschönern. Also mir wurden auch Gelegenheiten gegeben, ganze Plätze zu gestalten. Da habe ich mich außerordentlich organisiert. Und die Enttäuschung ist heute insofern sehr groß, weil diese Dinge nicht gepflegt worden sind. Dann kommt natürlich der normale Vandalismus dazu. Wir haben ja leider in allen unseren Städten die Neigung, dass einige Leute, die sich überall durch ihren Vandalismus dort präsentieren, werden dann ihre Hieroglyphen an die Wand malen. Also das ist alles denkbar unerfreulich. Und was ich mal ganz deutlich sage, immerhin eine Großstadt wie Leverkusen besaß bereits 1960 im Kontext zu einer großen Schule zwei gewaltige Stirnwände, jeweils 3 Stockwerke hoch, die ich gestaltet habe, die sogenannten Sahara-Projekte. Das ist ein Hauptwerk von mir und wurde auch jetzt durch Großfotos 3, 4, 5 Meter hoch in meiner Ausstellung in Düsseldorf im Kunstpalast gezeigt. Diese Arbeit hat man ohne mein Wissen, das muss ich mal öffentlich sagen dürfen, ohne mein Wissen einfach demontiert vor kurzem. Und selbst das Museum, was dort in der Stadt existiert, hat davon keine Kenntnis genommen, wahrscheinlich aus Desinteresse oder aus welchen Gründen auch immer. Und das sind einfach Dinge, die unerträglich sind. Wenn man so mit der Kunst in Deutschland umgeht, dann ist das nicht nur enttäuschend, ich finde es außerordentlich beschämend. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass in gewisser Hinsicht ich im Ausland mehr bekannt geworden bin oder gelobt worden bin als im eigenen Land. Und wenn man mir zum Beispiel das Große Verdienstkreuz sogar mit einem goldenen Stern überreicht hat, weil ich eben als Botschafter für Deutschland im Ausland tätig gewesen bin, dann wird auf der anderen Seite natürlich hier gar nichts mehr getan, um das, was ich mal im öffentlichen Raum hergestellt habe, zu retten und zu sichern. Natürlich macht man das. Es gibt einige Städte, die das tun. Und es wird auch immer wieder jetzt, wenn Sie so wollen, aktualisiert. Es gibt also erste Kritiken durch die Medien, die sagen, was macht ihr mit euren Städten? Sie werden immer hässlicher, anstatt dass sie immer schöner werden.
Sie malen seit den 90er Jahren wieder. Wie kam es zu diesem Schwenk zurück zur Leinwand?
Ja, ich habe also nun wirklich auch fast jahrzehntelang mich nur der Skulptur zugewandt und dort auch Entdeckungen gemacht, die mich voll und ganz beschäftigt haben. Und dann gab es aber doch vielleicht eine irrationale Bewegung in meinem Herzen, dass mich die Farbe wieder faszinierte. Und ich habe dann 1991 wieder mit der Malerei begonnen, nachdem ich vorher erklärt hatte, Malerei auf der Leinwand, das ist Kunst von gestern, das geht nicht mehr. Aber ich habe dann doch mich selbst geprüft und ich weiß sehr gut, dass man also nach wie vor auf Leinwand malen kann und dass das also eine eigene Welt ist, die heute immer noch eine große Bedeutung hat. Und sie gibt eben der Farbe eine große Chance, Farbe als Ausdruck von Licht.
Wir haben ja seit dem ersten Lockdown kontinuierlich über die Härten berichtet, die Kulturschaffende kompensieren müssen. Wir schauen auf den Einfallsreichtum, auf ihr Beharrungsvermögen. Was, Herr Mack, braucht die Kunst Ihrer Ansicht nach jetzt am dringendsten? Was hilft Künstlern, Künstlerinnen zurzeit?
Also ich würde ganz direkt und deutlich sagen, man sollte zumindest den jungen Künstlern, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Miete zu bezahlen, die nicht wissen, wie sie weiterarbeiten können, man sollte denen wirklich das Mindeste geben. Denn das, was ihnen bis jetzt geboten worden ist, das ist unerträglich wenig. Denn das ist noch weniger als das Geld, was Leute bekommen, die arbeitslos sind. Also das kann einfach nicht wahr sein. Und das in einem Land, das also stolz darauf sein sollte, überhaupt Künstler zu haben. Das ist so, wie wenn man einen Tänzer fesselt, von oben bis unten, und dann sagt so, nun tanz mal schön. Dann kann man nicht mehr tanzen. Und diese Bedingungen, die jetzt für viele herrschen, sind wirklich degradierend, beschämend. Und ich schäme mich also für meine jungen Kollegen, die also diese großen Probleme haben, aber auch ältere Probleme haben, wirklich große Probleme. Ich schäme mich für diese noch stellvertretend mit. Nun kann man sagen, ja, Max, Sie haben gut reden, Sie wissen gar nicht, wohin mit der Arbeit. Da kann ich aber auch wieder zu sagen, es ist mein Stolz, dass ich mit 90 Jahren immer noch zur arbeitenden Bevölkerung gehöre, jeden Tag. Und dass ich also meiner Arbeit nachgehen kann.
Und am Montag feiern Sie Ihren Geburtstag im Düsseldorfer Kunstpalast im Gespräch mit dem Leiter des Hauses und einer Kuratorin. Das Gespräch wird dann ab 19 Uhr live übertragen. Ihnen, Herr Mack, wünsche ich einen entspannten, heiteren Tag morgen und bedanke mich für das Gespräch sehr herzlich.
Ja, danke schön, Frau Brinkmann.